Der Ecki Reimann ist Pastor und auch daher berufen, über die Jahreslosung heute ein Referat zu halten. Er ist auch Studienleiter der BTS mit Schwerpunkt Theologie. Er ist Angestellter beim Blauen Kreuz und Landesreferent des Blauen Kreuzes für das Land Baden-Württemberg. In der Online-Enzyklopädie Wikipedia steht, das Blaue Kreuz ist eine christliche Organisation zur Hilfe bei Suchtkrankheiten mit dem Leitwort mit Jesus und ohne Alkohol. Und der Ecki Reimann hat uns gleich gesagt, die Jahreslosung, die wir alle so vor Augen haben, ist nicht der komplette Vers. Wir werden vom kompletten Vers hören, vom Hebräischen werden wir hören und sehen, und ich freue mich jetzt sehr auf deinen Beitrag, Ecki. Komm bitte nach vorne.
Ich muss das immer so auf meine Größe in etwa runterstutzen, weil ich selber von der Größe her hinter solchen großmächtigen Gebilden immer etwas verschwinde. Ich freue mich, heute bei Ihnen, bei euch sein zu dürfen. Und funktioniert das so? Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf und ja, diesen Festvortrag euch als Festversammlung an diesem Jahrestag halten darf. Zur Jahreslosung, da ist ja schon viel gesagt worden, viel geschrieben worden. Ich weiß nicht, wo Sie alle herkommen, wo ihr alle herkommt und was ihr alle schon zur Jahreslosung gehört habt. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Es gehört ja oft so an die erste Jahreswochen, Monate hinein, ersten Wochen hinein, so nach Silvester, über diese Jahreslosung in den Gemeinden zu predigen und zu hören und. Und da ist schon sehr viel Kluges gesagt worden und geschrieben worden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dieser Jahreslosung aus diesen Gründen, weil ich dachte, da machen so viele gescheite Köpfe, machen sich darüber Gedanken, ich muss ihn nicht auch noch machen. Habe mich also um diese Jahreslosung drumherum gedrückt ein Stück weit und jetzt haben es die Umstände ergeben, dass ich mich doch mit dem Ding habe beschäftigen müssen. Ich habe es dann gerne getan und ich hoffe, ihr könnt diese Ergebnisse dann ein Stück weit mit mir teilen. An der Wann seht ihr, hoffentlich, das nächste schon, an der Wand seht ihr so Stichworte, Überschriften des Vortrags, es kommen noch weitere Folien, also keine Freude, wenn wir da an dieser Folie fertig sind, sind wir noch nicht ganz fertig, dann kommt noch mal was und dann noch mal was, und also es ist noch ein bisschen was da kommt, aber Sie sehen dort die Überschriften von dem, was ich Ihnen sagen möchte, aber auch keine Angst, ich hoffe also, wenn ich so sehe, dass die Ersten anfangen einzuschlafen, dann höre ich auf, aber ich hoffe, dass ich so, Spurgeon hat mal seinen Studenten gesagt, wenn ihr sie einschläfert, müsst ihr sie auch wieder aufwecken, also das ist, und deswegen hoffe ich, dass mir das zumindest gelingt, euch nicht einzuschläfern, sondern interessiert zu halten, auch an dieser Geschichte der Jahreslosung. Einmal zu meiner, drei Vorbemerkungen. Einmal zu meiner Hermeneutik. Hermeneutik, wie verstehe ich Gottes Wort, wo komme ich her, wie lege ich das aus? Ich denke, jeder Verkündiger sollte da immer wieder seine Karten offenlegen, wo er seine Impulse hernimmt, wie er Bibel versteht, wie er Gottes Wort versteht und wie seine Auslegungskriterien ist. Das möchte ich Ihnen im Vorfeld auch ganz kurz sagen. Neben allem theologischen, gängigen Handwerkszeug, das ich ja auch irgendwann mal gelernt habe, ist für mich die Bibel Gottes Wort. Und als Gottes Wort immer wieder auch ein persönlicher Brief meines himmlischen Vaters an mich. Gott möchte mich über sein Wort persönlich ansprechen und mit mir ins Gespräch kommen. Und das führt mich in der Lektüre von Bibel, in der Lektüre von Gottes Wort immer wieder zu der Frage, Vater, was möchtest du mir mit dieser Aussage, mit diesem Teil deines Wortes, was möchtest du mir damit sagen? Und dann versuche ich es zu verstehen und dann geht es mir oft auch wie kleinen Kindern, die verstehen was und wollen es nicht verstehen oder sie können es noch nicht verstehen. Es gibt da ganz verschiedene Spielarten. Soweit zu meiner Hermeneutik. Ein zweiter Punkt, Gottes Wort, hat etwas für mich mit meinem praktischen Leben zu tun. Es ist niemals ein theoretisches Gebilde, über das ich irgendwie hochintellektuell diskutieren kann, das aber keinen Einfluss hat auf oder hätte auf meine Lebenssituation und auf meine Lebensführung. Ich glaube, mein himmlischer Vater möchte in mein Leben hineinkommen durch sein Wort, möchte Veränderungsprozesse anstoßen, möchte trösten, möchte aufrichten, möchte helfen, ganz unterschiedlich, erklärend. Aber es hat immer etwas mit meinem praktischen Leben zu tun. Sehr verkürzt gesagt, wenn Gottes Wort nicht praktisch wird, dann ist es irgendwo auch nicht mehr für mich gedacht. Es muss praktisch werden und ich glaube, es ist auch als Praxis gedacht. Und das Dritte, ich möchte den Vers der Jahreslosung, den wir heute den Tag über miteinander betrachten, ich möchte ihn in seinem Zusammenhang anschauen. Wissen Sie, einzelne Wortfetzen, die man herausnimmt oder isoliert anschaut, die führen schnell zu Missverständnissen. Wenn Sie mal nicht glauben, verfolgen Sie einfach Politiker, wie oft sie erklären müssen, was sie gesagt haben. Und dann heißt es ja, eigentlich habe ich das, muss man das im Zusammenhang sehen und eigentlich habe ich das ja ganz anders gesagt und man hat nur den einen Vers oder den einen Satz oder was immer dann in der Presse gesagt und das war völlig anders gemeint. Gut, ob das immer so ist, weiß ich nicht, aber womit Sie sicherlich recht haben ist, wenn wir Aussagen haben, dann stehen die in einem Zusammenhang. Und ich möchte den Psalm oder diesen Psalmtext, der die Grundlage für die Jahreslosung ist, möchte ich heute für uns auch in seinem Zusammenhang anschauen. Soweit diese drei Vorbemerkungen. Nun zum Hintergrund des Psalms, wie entsteht er? Seine eigene Aussage ist, er ist von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vertrieb. Wir finden diese Geschichte im 1. Samuel-Buch. David in seiner Lebensgeschichte, er ist noch nicht König, er wird von Saul verfolgt, weil Saul in ihm den Rivalen sieht, er sieht in ihm auch eine Gefahr, eine Bedrohung. David hält sich mit seinen Freunden, böse könnte man sagen, mit einer kleinen Soldateska, hält er sich so im Grenzgebiet auf, zwischen den Philistern und dem jüdischen Königreich, dem Einflussgebiet von Saul. Er ist da immer wieder unterwegs, geht auch wechselnde Allianzen ein und ist da einfach in dieser Geschichte der damaligen Zeit, er ist einer von vielen kleinen Warlords, wie man heute sagen würde, von einem von vielen, die in diesem auch sehr, sehr kriegerischen Auseinandersetzungen versucht, irgendwie durchzukommen. Diese Warlords aus dem Volksstamm der Philister, sie hatten wohl untereinander Krieg als auch mit dem jungen entstandenen Königreich Israels. Und immer wieder kam es dann dort in diesen Gebieten zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Wie gesagt, David und seine Gruppe, sie bewegen sich immer wieder in diesem Grenzgebiet zwischen den verschiedenen feindlichen Parteien. Und jetzt passiert es in einer Situation, David wird gefangen genommen von einer Gruppe des Achis. Er ist Abimelech ist ein Königstitel ein Hoheitstitel. Er wird von einer Gruppe des Achis gefangen genommen und die sagen, jetzt haben wir da einen von diesen Anführern, die hier durch die Gegend ziehen, den haben wir jetzt gefangen genommen. Sie bringen ihn vor den König, also vor Achis und denken, ja, also wahrscheinlich stelle ich mir vor, sie kriegen eine gute Belohnung dafür, dass sie da so einen feindlichen Heerführer gefangen genommen haben. Was macht David? Er ist ein kluges Kerlchen, das taucht in der Bibel immer wieder auf. Also er hat sehr viel Verstand und er stellt sich in dem Augenblick, er tut so, als ob er verrückt wäre, als ob er wahnsinnig wäre. Und das hat Erfolg. Der Achis, der sieht den, wie der da rumtobt oder was der da macht und also irgendwie sagt er, der ist doch komplett blemblem, der spinnt. Und dann sagt er zu seinen Soldaten, die da schon gemeint haben, jetzt kriegen sie eine Beförderung, sagt er zu denen, also hört mal zu, als ob wir hier nicht schon genug Verrückte hätten, jetzt bringt ihr noch einen, also bitte, komm, lass den laufen. Und David kommt davon, durch diesen Trick. Jetzt passiert für mich was Wichtiges. An der Ecke sagt David nicht, hey, ich bin ein kluges Kerlchen, ich habe das hingekriegt, alle müssen so schlau sein wie ich. Er sagt, dass ich hier freigekommen bin, das verdanke ich dem Ewigen, das verdanke ich Gott. Das ist nicht aus meinem Nachdenken heraus geschehen, dass die Umstände dann so gewesen sind, dass ich hier weg, freigekommen bin, sondern das hat der Ewige, das hat Gott, das hat der, an den ich glaube und von dem ich abhängig bin, das hat er bewirkt. Und dann entsteht dieser Psalm, manche Ausleger sagen, der ist ja gar kein Zusammenhang mit der Geschichte und ich würde sagen, ja und ob. Jeder, der schon mal in einer kritischen Situation war wo er Angst hatte, das geht jetzt total brutal schief. Und dann erlebt man, ich komme da davon. Könnt ihr das gerade nachempfinden? Da fällt einem eine Last vom Herzen. Und dann passiert etwas wie unendliche Freude. Und das ist der Anfangteil des Psalms. David jubelt vor Freude über die Freilassung. Er redet nicht von der Freilassung. Er jubelt vor Freude über den lebendigen Gott. Dass der da ist, dass man ihn preisen kann, dass man ihn loben kann. Ich habe mich vorher gefreut über die Lieder, die wir gesungen haben. Dass wir miteinander Gott loben können, ihn preisen können, ihn ehren können. David singt. Er singt sein Lied zur Ehre Gottes. Das sind die ersten 11 Verse dieses Psalms. Und da denke ich, das ist einfach ein Ausdruck, dem Kerle, dem ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich bin aus dieser Situation, die ganz böse hätte ausgehen können, ich bin da rausgekommen. Und dann kippen tut der Psalm nicht, sondern dann verändert sich der Psalm in paar Lehrformen, also nicht mit zwei E, sondern mit EH, in Lehrformen. Und ich denke mir, dass er dann so in der Richtung umschaltet, dass er sagt, ich lobe diesen Gott und ja, vielleicht gibt es ein paar Leute, die kennen den noch gar nicht. Und dann fängt er an zu erklären, wer ist dieser Gott, wie kommt man ihm nahe, was sind so die Randbedingungen, mit diesem Gott in Kontakt zu sein. Und in diesem Zusammenhang, da gehört dann auch unser Vers 15 mit hinein. Zum Kontext des Psalms, ich denke gerade David, der in dieser Zeit, besonders in dieser Zeit, später in seinem Leben auch immer wieder, aber der besonders in dieser Zeit um den Wert des Friedens weiß, den Wert des Friedens kennen vielleicht nur die Leute, die in einer friedlosen Umgebung leben. Wir sind seit über 70 Jahren, Gott sei Dank, mit keinem Krieg mehr über belastet worden. Es ist eine Einmaligkeit in der Geschichte Europas. Ist euch das bewusst? Dass in Europa, seit wir Geschichtsaufzeichnungen haben, noch nie eine so lange Friedenszeit gewesen ist, wo die Völker Europas keinen Krieg miteinander geführt haben. Heißt nicht auf dieser Welt, aber in Europa. Das Schlimmste, was wir erlebt haben, war im 17. Jahrhundert der 30-jährige Krieg. Da haben 30 Jahre lang der Krieg überhaupt nicht aufgehört. Und wir haben seit 70 Jahren Frieden. Vielleicht können wir das gar nicht mehr so nachempfinden, wie das ist. Unfrieden in der Gesellschaft, als Krieg, als Kriegshandlungen zu erleben. David war die ganze Zeit mittendrin. Und ich glaube, er weiß um diese in seiner unsteten Situation weiß er um die Kostbarkeit von dem, was Frieden bedeutet und wie flüchtig er in unserer Welt ist. Und er weiß eben auch hier, letzten Endes hat nicht seine Klugheit ihn hier gerettet und bewahrt, sondern er sieht das Geschehen Gottes als Hintergrund seines Lebens. Wie gesagt, ab Vers 12 haben wir in diesem Psalm genau den Anfang, wo er sagt, ja, wer ist denn dieser Gott? Wie kommt man ihm nahe? Wie sind die Randbedingungen? Und da ist, wie gesagt, ein Teil davon ist dieser Vers 15. Sie haben ihn da oben in der hebräischen Sprache. Ich dachte, das tue ich euch einfach mal an, dass man sowas mal sieht. Ich glaube, das muss man einfach mal gesehen haben, wie für die von euch, die das noch nie gesehen haben oder noch nichts. Immer ein schönes Erlebnis. Also das ist Hebräisch, was da oben steht. Vokalisiertes Hebräisch. Also vokalisiert diese ganzen Punktchen da drumherum, was die bedeuten. Die Mutter einer Freundin von mir, die damals mit mir im Studium war, und als sie hier angefangen hat, Hebräisch zu lernen, hat sie das auch ihrer Mutter gezeigt, also so einen gesamten Text von der hebräischen Bibel, und hat die Mutter gesagt, das sieht ja aus wie ein Stickmuster. Also das ist irgendwie, kann man das wirklich lesen? Ja, das kann man. Man liest es von rechts nach links. Und diese Pünktchen bedeuten, das Hebräische kennt keine Vokale. Also wenn man da Eki schreiben würde, hätten sie nur zwei Buchstaben, KK. Und dann könnte das AK heißen oder Eko oder wie auch immer. Man muss ja wissen, welche Vokale gehören da jetzt hin. Und die Punkte geben so ein Stück weit an, welche Vokale da zu lesen sind. Ist auch eine spannende Geschichte, wie die da reingekommen sind. Warum ich Ihnen den Text da zeige, hat noch einen anderen Grund. Im Hebräischen, da stehen die Worte wie, es ist nicht so was Flüssiges, nicht so etwas Weiches, so etwas auch sehr weit, was zu Missverständnissen führen kann, mit vielen Möglichkeiten. Im Hebräischen stehen die Buchstaben wie Mauerblöcke nebeneinander. Das sind Worte, die aneinander gefügt sind, und jedes Wort für sich ist wirklich so ein Mauerstein. Groß, mächtig und dann steht er da. Wie gesagt, du hast vorhin vom Shalom gesprochen, ich bringe nachher noch ein paar andere Worte dazu, aber da steht das Wort Shalom. Und das ist nicht nur ja, Friede, das ist eine ganze Begriffseinheit. Also wenn Sie so im Hebräischen rein, mit 500 Wörtern kann man sich im Hebräischen relativ gut bewegen, im Althebräischen. Das kann man in keiner anderen Sprache. Nur muss ich jetzt wissen, viele einzelne Worte sind reif für eine Doktorarbeit. Also wenn Sie so in hebräische Wörterbücher dann hineinschauen, da kann dann ein Begriff da sein. Das sind dann oft nur drei Buchstaben. Wir gucken uns nachher Ra'a an. Das sind drei Buchstaben und dann sind etwa 20 Seiten, die diese drei Buchstaben erklären. Wo das überall vorkommt, in welcher Bandbreite und so weiter. Also das braucht man, glaube ich, ein bisschen zum Verständnis auch, dass die Worte nicht wie bei uns, ach ja, das übersetzt man mit, sondern dass das eine sehr, sehr große Bandbreite hat. Also hebräisch würde dieser Vers 15 heißen, Su mera va'ase tov ba'akesh shalom varadepehu. Weiche vom Bösen, das sind die ersten beiden Blöcke, Sur, Mera, weiche vom Bösen. Und dann kommen die nächsten beiden Blöcke, Ve'asa, Tov, und tue das Gute. Also hier ein Block, weiche vom Bösen, tue das Gute, und dann kommt hier Friede und Nachjagen. Ich möchte das ganz kurz uns nochmal anhand der einzelnen Worte, keine Angst, ich halte keine 20-seitigen Auslegungen zum Wort, also das ersparen wir uns, sondern eine ganz kurze Zusammenfassung. Dieses Weiche vom Bösen, was ist denn das Böse? Hinter diesem Wort Ra'a, Böses, steckt Schlechtes, etwas, was Leben kaputt macht, was Leben zerstört, was Leben vernichtet, Böses, Übles, Schlechtes. Ich habe eine Stelle gefunden, wo es sogar mit Krankheit übersetzt werden kann. War aber nur eine Stelle. Aber Ra'a dahinter steckt, weiche vom, nimm Abstand, geh davon weg, was Leben kaputt macht, was Leben zerstört, was dein Leben vernichtet. Und dann der Gegenbegriff dazu ist Tov, tue das Gute. Es gibt eine Stelle, da wird das in einem Parallelismus sogar gegenübergestellt, Ra'a und Tov gegenüber Tod und Leben. Also das eine, weiche davon, tue Gutes. So, und wenn man jetzt noch fragen könnte, ja, was ist denn das Gute? Ich möchte ja gern von dem Übel weichen, aber ich weiß nicht so richtig, was das Gute ist. Und dann kommt als Erklärung des Guten, kommt jetzt, tue Frieden, jage dem Frieden, suche Frieden und jage ihm nach. Das sind zwei Begriffe. Suche Frieden und jage ihm nach. Frieden, wie gesagt, in unserem Deutschen sehr, sehr unzureichend übersetzt, aber das haben Sie sicherlich alle schon mal gehört, nehme ich an. Shalom ist einerseits das hebräische Wort für Frieden, es beschreibt aber weitaus mehr als das, was wir jetzt unter Frieden als Nichtanwesenheit von kriegerischen Auseinandersetzungen bestehen. Frieden, das ist mehr als Abwesenheit vom Streit. Es ist umfassendes Heil, es ist Gutsein, es ist eine Form auch von Vollkommenheit. Im damaligen, wie übrigens auch im heutigen Israel, fragt man, wenn man wissen möchte, wie es einem ergeht, nicht wie Gott da, gell, oder so irgendwas in der Richtung, sondern man fragt, ma shlomcha, ma shlomcha. Und das heißt, wie ist dein Friede? Und das fragt nach dem Umfassenden. Da schwingt mit, wie geht es deiner Gesundheit? Wie geht es deiner Sicherheit? Wie ist das mit deinen friedlichen Auseinandersetzung, mit deiner Unversehrtheit, wie ist das mit deiner Körperlichkeit, wie ist das mit deiner Ruhe, ma shlomcha, wie ist dein Friede? Und das schwingt hier mit, der Friede Gottes, der Shalom Gottes. Und das bringt dieser Psalmvers einerseits zum Ausdruck und zum anderen ist hier eine Bewegung drin. Deswegen war mir so wichtig, den ganzen Vers an der Ecke zu nehmen. Und vielleicht der eine oder andere hat jetzt schon die Ahnung, was jetzt gleich kommt. Er ist eine Bewegung, die Veränderung in sich trägt. Weiche vom Bösen, suche den Frieden. Da haben wir zwei Seiten, die auf einmal da sind. Die Aufgabe, mit Gottes Hilfe unterwegs zu sein, von dem einen das loszulassen, davon zu weichen und sich dem anderen anzunähern. Man könnte auch sagen, das ist die Bewegung von Delta A nach Delta B. Das hat vielleicht der eine oder andere von Ihnen schon mal gehört, auch in der Ausbildung. Weg von dem, was zerstört, weg von dem, was übel ist, böses, was Leben vernichtet, Leben kaputt macht, und der Gegenpol dazu, die Bewegung hin zum Guten. Die Aufforderung, Frieden zu suchen und diesem Frieden nachzujagen, das ist für mich die Erklärung von dem Tue Gutes, Asatov. Mit dem Hintergrund, das Gute, das ist dem Nachjagen des Shaloms Gottes. Warum ich jetzt vorhin das auseinandergenommen habe, Suche und Nachjagen, wo sind wir da eigentlich? Ah ja, noch. Suche und Nachjagen, da ist Arbeit drin. Suchen und Nachjagen heißt nicht, ich warte, bis es bei mir ankommt. Ich sitze bei mir zu Hause in meinem Sessel und warte, bis der Friede Gottes, bis der Shalom anklopft, und dann lasse ich ihn vielleicht rein oder auch nicht, je nachdem, sondern ihn zu suchen, ihm nachzujagen, das ist eine Bewegung, wo ich gefordert bin, nach außen zu gehen. Es ist Arbeit, es ereignet sich nicht einfach, es ist Aufgabe und Auftrag. Das hebräische Wort, wie gesagt, hier für Nachjagen ist Radaf. Und Radaf meint in seinem Ursprung her, auch da habe ich dann nochmal nachgeschlagen, in seinem Ursprung so etwas wie eine Verfolgungsjagd. Ich habe etwas oder jemanden im Auge und lege alle Energie meines Lebens da rein, es zu bekommen. Radaf, Nachjagen, beinhaltet also, dass wir unsere Bemühungen auf ein ganz wichtiges Ziel hin fokussieren. Und da kommt diese Arbeit nochmal ganz deutlich zum Ausdruck. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Jäger ist. Gibt es jemanden, der einen Jagdschein hat, also den mit Gewehr und auf Hasen oder sowas? Keinen unter uns. Nicht? Ich habe so in meinem Kreis ein paar Leute, die sind da ganz stolz drauf, dass die sowas haben. Wisst ihr, wann die aufstehen? Morgens um 3. Ja. Aber was macht ihr schon so früh? Ja, wir müssen bei Dämmerung auf dem Hochsitz sitzen. Also sonst wird das nichts. Da setze ich Eifer rein. Da gebe ich was her dafür. Und dann habe ich gefragt, ja, und wie ist es dann? Gell, kommen dann die Hasen vorbei und sagen, hey, so wie auf dem Jahrmarkt, gell, da laufen die an so einem Band. Gell, und dann kannst du sagen, den da nehme ich oder den da nehme ich oder den da nehme ich. Wie ist das? Gell, und dann sagen die, nee, also da müssen wir schon sehr, sehr vorher gucken, wo sind die Fährten, wo sind die Wege, die gehen. Also das ist schon ein Stück, hartes Stück Arbeit, da überhaupt in die Nähe eines solchen Hasen oder irgendwas Größeres zu kommen. Und dann muss man es auch noch mit dem richtigen Gewehr, mit der richtigen Munition dann auch noch erlegen, damit man überhaupt was zu essen kriegt. Also es hat was mit Bemühungen zu tun, es hat etwas mit einem Ziel, auf das ich mich fokussiere. Da habe ich auch mal gefragt, ja, wie ist denn das, also entschuldige, wenn ich das jetzt so ein bisschen ausbreite, wie ist denn das, wenn ihr dann auf Hasenjagd geht und dann läuft da gerade ein Wildschwein vorbei und ihr sagt, naja, Hasen finde ich nicht, aber Wildschweinbraten ist auch ganz nett. Ja, das geht nicht. Ja, warum nicht? Da brauchen wir ein anderes Gewehr dafür, brauchen wir eine andere Munition dafür. Mit dem, was wir auf den Hasen schießen, da lacht das Wildschwein nur. Und wenn wir mit dem, was wir auf Wildschwein schießen, auf den Hasen schießen, haben wir nichts mehr zu essen. Das Ding ist zerfetzt. Da brauchen wir was anderes. Da brauchen wir eine andere Methodik, da brauchen wir eine andere... Ihr ahnt, was ich damit sagen möchte. Wenn ich dem Frieden nachjage, muss ich mir es genau überlegen, was mache ich jetzt? Es ist nicht etwas, was sich einfach ereignet oder wo ich in Ruhe bleiben kann. Es ist heftige Arbeit. Und nochmal, hinter dem hebräischen Wort nachjagen steht so etwas wie eine Verfolgungsjagd. Und das ist doch genau die Aufgabe, die sich uns in Beratung und Seelsorge letztendlich stellt. Zerstörerisches aus dem Leben der Menschen, die zu uns kommen, rauszufinden mit ihnen, was zerstört denn da? Wege zu finden, das loszulassen und Gutes und Förderliches zu implementieren, das Leben ein Stück heiler macht. Und ich denke, dass in diesem Psalmtext genau diese Bewegung hier angesprochen wird, der wir auch in Beratung und in Seelsorge verpflichtet sind. Und das Ganze in den Kontext Gott ist mit dabei. Gleich am Anfang fand ich auch hier schön, dass wir mit Lobpreis angefangen haben und nicht mit irgendeinem Vortrag oder sonst irgendwas, sondern dass der Lobpreis, dass die Andacht, dass die Ehre Gottes am Anfang steht. Und ich denke hier auch, bei aller Arbeit, die wir tun und bei aller Arbeit, die unendlich wichtig ist, und nochmal, als wir uns überlegen, mit welchem Schrot schießen wir, auf welchen Hasen oder auch nicht, also welche Methode wählen wir, mit was sind wir unterwegs, dass wir dabei nicht vergessen, und am Anfang, da steht die Liebe zu Gott und die Ehre ihm gegenüber. Es ist das Ziel, mit den Ratsuchenden auf einen Weg zu gehen, Übles loszulassen, Gutes zu tun und damit dem Shalom Gottes im jeweiligen Leben der Menschen, die mit uns zu tun haben, zu fördern bzw. ihm näher zu kommen. Und da denke ich einfach, und da bin ich einfach ein Fan davon seit vielen, vielen Jahren, unser Veränderungsmodell in der BTS halte ich gerade in diesem Zusammenhang einfach für genial. Das eine, Diagnostik, zu erkennen, um dann zu sagen, und jetzt wollen wir eine Veränderung hier hineinbringen. Und damit generell mit unserem Veränderungsmodell, und jetzt sind wir wieder bei dem, entschuldigen Sie diesen martialischen Ausdruck vielleicht für den einen oder anderen für ihn, aber mit dieser Waffe auf die Jagd zu gehen, wirklich auf die Jagd zu gehen, und dass wir damit auf die Jagd gehen können, nachdem wir herausgefunden haben, was denn das Übel ist und welche Form von Munition wir dann brauchen. Jetzt geht es, glaube ich, weiter. Das ist so die zweite Folie. Und in der dritten und vierten Folie, die dann noch kommen, ist eine Handlungsanweisung für die Workshops dann mit drin. Nochmal diesen Begriff, weil der natürlich auch der Zentrale im Nachdenken, in der Jahreslosung letztendlich ist, der Shalom Gottes. Shalom ist eine Beziehungsdimension. Frieden, wenn ich den herstellen möchte und davon rede, dass der verloren gegangen ist, dann heißt das, das hat mit zwei Komponenten zu tun. Da ist eine Dissonanz zwischen zwei Dingen hineingekommen. Ich sage bewusst jetzt nicht zwischen zwei Menschen, sondern da ist zwischen zwei Teilen ist da eine Dissonanz, eine Störung mit hineingekommen, da ist Unfrieden entstanden. Und ich denke einfach, dass wir uns gerade in unserer Beratungssituation immer wieder fragen können und fragen dürfen und sollen, wie sehen diese Beziehungsoptionen aus, in denen wir Menschen stehen? Wie sehen diese Beziehungen, in die wir hineingestellt sind? Und ich bin tief davon überzeugt, wir sind als Geschöpfe vom Schöpfer her, als Nefesh, geschaffen auf Beziehung hin. Wir sind nicht als Einzelwesen geschaffen, wir sind als Beziehungswesen von Gott her geschaffen. Und ich denke, diese Beziehungsoptionen, die merken, oder Dimensionen, die merken wir dann an der Stelle, ganz schnell, wenn der Friede abhanden gekommen ist, wenn die Dissonanz sich breit macht, wenn dieser Zwiespalt da sind. Und ich möchte einfach mal, es gibt sicherlich auch andere, aber ich möchte drei Beziehungsdimensionen uns vor Augen stellen, in die wir als Geschöpfe Gottes hineingestellt sind. Da ist einmal die Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer hin, dann die Beziehung zwischen Menschen untereinander, das ist vielleicht das, was uns so als erstes relativ schnell ins Auge sticht. Der Nachbar hat die Garage blockiert und mit dem habe ich schon wieder Krach. Und dann die Beziehung des Menschen zu seinem eigenen Ich. Das ist vielleicht auch etwas, was manchen zunächst einmal etwas schwerfällt, aber jeder Pubertierende kennt das. Also spätestens dort kommt der Gedanke, du schaust in den Spiegel hinein und sagst, Mensch, meine Kameraden oder Freundinnen, oder die sind alle so normal, die sind alle so nett und hübsch und attraktiv, und ich gucke in den Spiegel rein und sage, Gott, wieso hast du aus mir das gemacht, was ich bin? Das ist also so eine typische Pubertätsfrage. Ich bin mit mir unzufrieden, mag mich selber eigentlich nicht, da ist was zu groß, da ist was zu kurz, da ist was zu lang und was weiß ich was. Also dieses, ich mag mich selber nicht. Diese drei Beziehungsdimensionen, Mensch zu Gott, Mensch zu Mensch und Mensch zum Ich. In all diesen Beziehungsfeldern oder Störungsfeldern, in all diesen Beziehungsdimensionen erleben wir nun Störungen, die dann auch in unserer Beratungsarbeit letztendlich vorkommen. Störungen des Shaloms Gottes. In der Art, wie wir eben auch unseren Krankheitsbegriff in der BTS letztendlich definieren, die Störung mit der Tendenz, sich auszubreiten und schlimmer zu werden. Da ist eine Störung, da ist eine Dissonanz da, und immer wieder auch die die Dynamik, dass diese Dissonanz größer wird, die Tendenz hat größer zu werden als, ach komm, red nicht davon, dann wird es von selber gut. Das funktioniert nicht. Und diese Störungsfelder, ganz kurz nochmal angesprochen zwischen Mensch und Gott, in diesem grundsätzlichen Zerbruch des Shalom-Verhältnisses zwischen Mensch und Gott, davon erzählt schon die Sündenfallgeschichte. Da ist übrigens sehr viel drin. Also da ist auch so, da ist auch schon die Geschichte einerseits mit Adam, der sich vor Gott versteckt, vor ein herrliches Verhältnis. Gott geht mit Adam im Garten spazieren. Ich finde das so ein schönes Bild. Und dann irgendwann dann passiert es, dass er von irgendeiner Frucht isst. Wir wissen nicht, was es für eine ist. Bitte nicht, das ist kein Apfel, steht in meiner Bibel nicht drin. Also ist alles Mögliche, was es sein können, wir wissen es nicht. Aber er isst von dieser verbotenen Frucht und jetzt versteckt er sich. Das Verhältnis, ich möchte nicht mehr, dass du mich anschaust. Ich versuche von dir wegzukommen. Dieses zerbrochene Gottesverhältnis wird da deutlich, sehr deutlich. Und der Mensch verliert seine Beziehung zu seinem Schöpfer. Sündenfallgeschichte, wie gesagt, erzählt das relativ schön an der einen Ecke. Übrigens auch der Zerbruch zum Menschen. Über die Eva, über die er sich vorher noch so gefreut hat. Fleisch von meinem Fleisch, Mensch, Bein von meinem Bein. Die gehört zu mir, wir gehören zusammen. Die Frau, die du mir gegeben hast, irgendeiner ist schuld, entweder die Frau oder du. Aber mit mir hat das nichts zu tun. Also auch hier, da merkt man schon, hier kommt diese Dissonanz, dieser Unfrieden mit hinein. Ich finde es sehr schön in der Geschichte des Sündenfalls berichtet. Jetzt auch der Zerbruch des Verhältnisses zu Gott hin und dann, das hast Susanne, du vorhin schon sehr deutlich und sehr schön ausgeführt, im Gegenpol dazu, dass Jesus in diese Welt kommt als der Sohn Gottes, der diesen zerbrochenen Frieden als Angebot wiederherstellt. Er ist unser Friede. Oder im Römerbrief, nun, wir denn gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist dieser Aspekt des Gottesverhältnisses. In der Beziehung Mensch zu Mensch, das ist da, wo wir nachher auch in den Workshop, in die Workshops hineingehen, als die Frage der Gemeinschaftsfähigkeit, der Beziehungsproblematik, die Frage der Verantwortlichkeit, bin ich bereit, Verantwortungen zu übernehmen gegenüber anderen Menschen, für andere Menschen, die Frage nach Werte und Normen und wie gesagt nochmal die Bereitschaft, in Verantwortung zu stehen. Und in der Beziehung des Menschen zu sich selber, ja die Frage, wie ist mein Denken, die Themen des verirrten Denkens, der Kreativität, wenn sich Langeweile breit macht, ich mit mir nichts anfangen kann, mit all den Fähigkeiten, die ich bekommen habe, meine Personhaftigkeit, wenn ich mit meinem Körper und mit meiner Körperlichkeit nicht umgehen kann oder in einer ganz schwierigen Art und Weise umgehe und auch im Bereich natürlich der Emotionalität, der Gefühle, Gefühlsschwankungen, all die Bereiche, wo die Dissonanz, die im Menschen sind, eben auch zum Ausdruck kommen. Und überall immer wieder diese Aufgabe, suche das Übel, weiche vom Üblen, vom Bösen, suche Gutes, tue Gutes, suche den Frieden. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein Störungsfeld herausnehmen oder uns deutlich vor Augen halten, auch vielleicht für die Workshops dann nachher. Wenn wir vom Frieden, vom Shalom reden, dann kommt eben immer wieder ins Blickfeld dieser eine Gedanke, ich habe Krach mit meinem Nächsten. Ich komme mit den Menschen um mich herum nicht klar. Die Beziehungsproblematik in unserer Zeit, ich weiß nicht, ob es früher anders war, kann ich nicht sagen, aber ich sehe in unserer Zeit, das ist ein drängendes Problem. Menschen, die mit Menschen nicht mehr klarkommen, nicht mehr auskommen, die den anderen nicht mehr verstehen oder verstehen können. Streit in Ehe und Familie, wie viele Ehen geschieden werden, wie viele Familien keinen Frieden mehr untereinander haben, im Berufsfeld. Großes Thema der Frage von Mobbing und so weiter. Unter Nachbarn, ich weiß nicht, ich habe mal sagen lassen, dass Nachbarschaftsstreits, die auch vor Gericht landen, immens zunehmen. Und nicht zuletzt, bei Christen ist ja alles anders, es gibt keine Gemeinde, die Streit untereinander hat, da ist immer alles friedlich. Das war jetzt gerade Sarkasmus, weil ich kenne kaum eine Gemeinde, die nicht immer früher oder später dann doch irgendwo einen Streit hat. Und wenn es um wie man das Gebäude anstreicht oder sowas geht. Also gerade das, was uns auch im Kontext von Beratung immer wieder begegnet. Wir haben im Schwäbischen und im Schwarzwald, in diesen beiden Regionen habe ich mich im Laufe meines Lebens am meisten aufgehalten, da gibt es ein übergreifendes Wort, wenn es um Krach bei Familien geht. Ich habe mal sagen lassen, das gibt es woanders auch. Also bei uns heißt das, redet ihr noch mit, als in der Familie, redet ihr noch miteinander oder habt ihr schon geerbt? Spätestens dann, wenn es um die Kohle geht, spätestens dann, wenn es um Erbe geht, wer kriegt Mama Silberbesteck? Und wenn Mama das nicht geordnet hat, noch vor ihrem Heimgang, dann können auch die Frömmsten miteinander auf einmal furchtbaren Krach haben, weil das Silberbesteck, das will dann jede der Töchter oder der Söhne haben. Auch die vielleicht noch nie das gebraucht haben, aber jetzt haben sie es ja schon immer lieb gehabt und jetzt wollen sie es haben. Und über solche Dinge können sich Familien auf Jahre, Jahrzehnte, manchmal sogar bis zum Ende des irdischen Daseins verkrachen und verstreiten. Schlimm eigentlich, gell? Deswegen ist dieser Gedanke der Gemeinschaftsfähigkeit und Unfrieden da, Dissonanz, fehlender Shalom Gottes hier nochmal im besonderen Blick. Und da gibt es, davon habe ich die Kurzpunkte, die ich jetzt gerade noch euch vortrage, wenn es um Mediation geht, da hat Michael Dietrich ein Kursprogramm über Beratung und Coaching im Berufsleben, aber ich denke, das ist jederzeit auch übertragbar auf das Private beziehungsweise auf das Familiäre oder im Gemeindeprinzip. 4 ganz kurze Hinweise an der Ecke. In der Arbeit Übles lassen, Gutes tun, Frieden suchen und ihm nachjagen, das ist Arbeit nochmal, gibt es ein Grundprinzip. Es geht darum, dass Friede vor Recht entsteht. Wer in einer Dissonanz, im Konflikt von Mensch zu Mensch Recht sucht und Gerechtigkeit, der wird aus dem Streit nicht rauskommen. Denn er wird immer das Gefühl haben, ich bin zu kurz gekommen. Das könnt ihr in einer Familie, in einer größeren Familie, ich selber bin Einzelkind, aber ich habe von Gottes dann geschenkt bekommen, immer wieder bei Familien Gast sein zu dürfen, bei größeren Familien, selbst wenn die Mama den Pudding, den alle mögen, mit der Waage abwiegt und mit dem Maßstab ausmisst, und 2 Kinder, die so in etwa vergleichbarem Alter sind, kriegt jeder das Schälchen Pudding, wird beides Gefühl haben, das vom anderen ist größer. Also wer nach Recht sucht, ja, und Gerechtigkeit, wird in dem Bereich dann immer wieder das Gefühl haben, eigentlich bin ich doch zu kurz gekommen. Jetzt habe ich Silberbesteck, aber die hat die chinesische Teekanne gekriegt. Ich hätte vielleicht doch lieber die Kanne nehmen sollen. Versteht ihr? Es geht bei der Mediation, wo ich als Berater dann tätig bin oder als Seelsorger, als Vermittler, wie auch immer ihr das nennen wollt, es geht hier, dass der Friede hergestellt wird und nicht in erster Linie um Gerechtigkeit oder Recht. Es geht nicht die Frage darum, wer hat jetzt Recht, wem gebe ich Recht. Das ist eine Killerphrase in jeder Beratung, sondern wie werden wir weiter miteinander leben können? Wie geht es weiter? Hier spielt nicht der Machtfaktor eine Rolle, sondern die Frage, wie kommen wir zum Frieden, wo wir einander stehen lassen können und miteinander weitergehen. Und wisst ihr, das geht dann an der Ecke nur, ich gönne dir die Teekanne, die ist mehr wert als mein Silberbesteck, aber liebe Schwester, ich gönne sie dir. Da ist ein Weg offen. Ziele in der Mediation wären, juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden, und ich staune immer wieder, was alles vor Gericht landen kann, also wo ich nie im Leben gedacht hätte, dass die beiden miteinander vor Gericht gehen, trotzdem kommen die irgendwann auf die Idee, das muss man gerichtlich klären lassen, sondern das Ziel ist, einen in der jeweiligen Situation und Position verstehen zu lernen und dann zu sagen, ich gehe ein Stück weit auf dich zu, Lösungen zu finden, die für beide erträglich sind. Man könnte auch übertragen sagen, lernen in den Schuhen des anderen zu gehen. Oder, und das erlebe ich gerade wieder auch in Eheberatung, immer wieder als was ganz arg Wichtiges, der andere ist anders. Deswegen heißt der auch anders, weil der anders ist. Wenn er gleich wäre, würde er gleich heißen. Aber der heißt anders, weil er anders ist. Auf dem seinen Lebensplaneten funktionieren die Dinge völlig anders wie bei mir. Da fliegen die großen Frachtschiffe. Und die Enten, die jagen Löwen. Du hast einen komischen Planeten. Ja, aber meiner funktioniert so. Und ich habe einen anderen Planeten, da fressen die Löwen die Enten und die Frachtschiffe fahren auf dem Ozean. Mein Planet sieht auch wieder anders aus. Jetzt können wir darüber streiten, wessen Planet ist der bessere oder der richtigere. Oder ich kann lernen, du, ich möchte deinen Planeten kennenlernen, ohne meinen jetzt dabei verändern zu müssen. Aber ich möchte mal wissen, wie du tickst. Wie dein. Und wenn der sagt, ich brauche unbedingt für meine Enten einen Maulkorb, dann sage ich nicht, du kriegst keinen Maulkorb, sondern ich sage, okay, wenn du einen brauchst, warum nicht? Du hast einen komischen Planeten, aber wenn du hier einen Maulkorb brauchst für deine Enten, mal gucken. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Lernen in den Schuhen des anderen, das sind nicht meine Schuhe, aber zu verstehen, wie der andere tickt. Ich muss nicht meinen Planeten verändern, aber ich muss lernen zu verstehen, wie ist denn der andere und warum ist er so, wie er ist. Und dann finde ich vielleicht eher einen Weg, mit ihm gemeinsam etwas Neues zu finden, als wenn ich darauf bestehe, es muss so gehen, wie ich das kenne und wie das gewohnt, für mich gewohnt ist. Die Voraussetzung in der Mediation wäre der Wunsch nach einer Lösung, der von beiden ausgeht. Das funktioniert nicht, weil zwei sich schon einig sind, sondern weil die sagen, wir wollen miteinander. Wir wollen miteinander einen Weg gehen, einander lernen zu verstehen, einander lernen anzunehmen, weil wir zusammengehören. Das ist für mich eine Frage, die gerade in der Ehe eine Rolle spielt, aber vielleicht auch bei Arbeitskollegen, die sagen, wir sind hier zusammengestellt als Team und wir müssen lernen, um der Arbeit willen und weil der Vorgesetzte und das sehr deutlich sagt, entweder fliegt er beide oder er findet hier einen Weg, weil eine Notwendigkeit dahinter steckt. Nicht, weil wir uns schon einig sind, sondern weil wir das wollen, hier einen Weg zu finden. An der Ecke ist für den Berater und für den Mediator eine absolute Neutralität wichtig. Wenn ich anfange, Partei zu werden, ist das Gespräch zu Ende. Ich erlebe in Eheberatung, dass immer wieder, dass Leute kommen mit der Ecke, sagt dem endlich mal, dass er falsch liegt. Ich habe es ihm jetzt schon ein paar Mal gesagt, mir glaubt das nicht, jetzt sagst du ihm, dann glaubt das vielleicht. Ihr Lieben, wenn man sich auf die Geschichte einlässt, ob als Pastor oder Seelsorger oder BTS-Berater, dann könnt ihr die Beratung in dem Augenblick knicken, wo der Gegenüber nur die Ahnung hat, der Berater geht in diese Richtung. Da bin ich zur absoluten Neutralität verpflichtet, sondern einfach zu sagen, Mensch, schildert mal eure verschiedenen Planeten. Ich möchte die auch kennenlernen. Ohne zu werten, der ist richtiger als der andere, sondern dann zu fragen, was könnte man daraus jetzt machen? Aus einer Ente, die von Löwen gefressen wird und auf der anderen Seite einer Ente, die die Löwen frisst. Vielleicht gibt es eine Kreuzung, ich weiß nicht, was dann dabei rauskäme oder wie auch immer, das müssen die dann rausfinden, was man daraus machen könnte. Zu so einer Mediation gehören 5 Stufen. Die Vorbereitung, klare Ansagen, klare Regeln, wie sowas abläuft, eine Konfliktanalyse, um was geht es denn überhaupt? Dann die Frage, wo wären Lösungswege, eine produktive Begleitung des Konflikts, eine Vereinbarung, wir leben das jetzt miteinander und dann am Ende auch eine Evaluation zu fragen, hat das jetzt funktioniert oder nicht, können wir dabei bleiben. Insgesamt, und mir ist das, war das jetzt wichtig, euch das heute Morgen auch noch ein Stück weit darzustellen, ihr merkt, da steckt Arbeit dahinter. Frieden nachjagen, diese Jagd nach dem Frieden, den suchen und ihm nachzujagen, das ist echt Arbeit. Der kommt nicht und sagt und meldet sich, hier bin ich, schieß mich tot, sondern dem muss ich nachjagen, den muss ich finden, da muss ich Arbeit reinsetzen. Und das ist Arbeit oft nicht nur von einem, sondern von einer ganzen, ein Prozess von mehreren Leuten miteinander. Jetzt kommen 2 Folien, die sind für die, ganz schnell durch, also keine Angst, das meiste habt ihr geschafft. 2 Fragen für die Workshops. Die eine Seite, was hindert es, diesem Shalom Gottes, diesem Frieden Gottes letztendlich nachzujagen und was würde es fördern? Und ich möchte Sie einfach bitten, das nachher im Workshop so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht, müssen das Ganze jetzt nicht auswendig lernen oder so, aber einfach mal mit dieser Fragestellung, was hindert es, dass in manchen Situationen dieser Shalom Gottes sich nicht einstellt oder diese Jagd, diese Arbeit erst gar nicht aufgenommen wird? Und die 2. Folie wäre dann, was bringt es? Was hindert es? Faulheit, Bequemlichkeit, ich möchte die Arbeit nicht machen, ich bin so wie ich bin, lasst mich in Ruhe, das wäre so das eine. Ja. Das nächste, ich habe Angst der Veränderung, ich möchte, aus dem bisherigen kann ich leben, ich möchte nicht raus aus der Komfortzone, ich möchte nicht raus aus dem Alten und das Neue, das ist so abenteuerlich, da habe ich einfach Angst, dass das nicht funktioniert oder ich weiß nicht, was mich dort erwartet. weiterhin die Angst, wenn ich mich darauf einlasse, dann bin ich doch nachgiebig, dann verliere ich etwas von meiner Stärke, das ist, da mache ich mich doch letztendlich zum Kasper, das kann ich mir nicht leisten, der steht gegen mich. Der Wunsch, über andere zu dominieren, ich mache mich nicht auf diesen Frieden, ich möchte mein Recht haben, ich möchte Recht behalten wollen, ist oft auch, wenn ich jetzt hier mich auf den Weg des Friedens mache, der Versöhnung mache, des neuen Miteinanderlebens, dann gebe ich eine Waffe aus der Hand, die ich vielleicht mal irgendwann wieder brauchen könnte. Also so in dem Sinne, okay, ich vergebe, aber ich vergesse jetzt nicht. Und es wird kein Friede, es wird nicht der Shalom Gottes, sondern es wird ein Waffenstillstand ausgemacht. Und sobald der nächste Streit ist, dann kommt, du hast aber damals doch auch. Also das ist nicht, deswegen, das hindert es. Und das habe ich schon im Prozess dann im Grunde im Hinterkopf. Stolz, wie gesagt, Macht ausüben. Und dann, was es hindert, ist auch, wir haben Störungen und wir haben Störungsfelder. Da gehst du 3 Schritte voran und dann freust du dich als Berater darüber, dass du 3 Schritte mit einem Ratsuchenden oder mit jemandem, den du begleitet hast, gegangen bin und dann fällt der auf einmal wieder um 2 Schritte zurück, vielleicht sogar 2,5. Also das ist Dynamiken von Störungen. Störungen machen sich von selber größer, die werden von selber größer. Und dass man hier an der Ecke einfach weiß, und es gibt Störungen, die haben da wirklich eine ganz große Tendenz, und ich muss da dranbleiben, ich muss da viel Arbeit, viel Nachjagen investieren, weil die Dynamik der Störung so groß ist. Und ich erlebe dann immer wieder Leute, die sagen, ich gebe jetzt auf, das habe ich schon 3-mal probiert und immer noch nicht geschafft, hier einfach zu wissen, hier nicht aufzugeben, sondern zu sagen, es gibt Dynamiken von Störungen, die relativ schneller und auch kräftiger oder gewalttätiger ablaufen als andere. Was bringt es, wenn ich mich dennoch auf den Weg mache? Ja, es sind Schritte auf dem Weg, dem Shalom Gottes näher zu kommen, heiler zu werden, aus großen Störungen kleinerer zu machen. Es passieren Änderungen in meinen Gedanken, Auffassungen, Einstellungen. Ich sehe die Realität klarer. Dort, wo Störungen da sind, verstellen mir die Störungen den Blick auf die Realität. Ich habe Krach mit der Schwester, die Teekanne wollte. Im Grunde eine ganz liebenswerte Person. Ich kenne sie so von klein auf. Wir haben so viel im Sandkasten gespielt. In dem Augenblick, wo der Unfriede da ist, sehe ich nur noch die Teekanne. Wenn die Störung weg ist, sehe ich vielleicht die Schwester wieder. Also Realität wird klarer gesehen. Eigene Anteile, was habe ich dazu beigetragen, werden gesehen. Ich werde weiser. Also alt werden ist nicht gleich weise werden. Alt wird jeder Esel. Aber weise werde ich dadurch, dass ich mich auf solche Prozesse einlasse. Positive Änderungen auch in meinen Gefühlen. Wissen, es sind Neuanfänge durchaus möglich und immer wirklich. Und ich denke, ganz arg wichtig, ich werde Jesus ähnlicher auf diesem Weg. Denn ich nähere mich dem Shalom Gottes. In diesem Sinne, lass ab vom Bösen, tu Gutes, suche Frieden, jage ihm nach und lasst uns doch, das ist ein Appell von mir jetzt, lasst uns dazu einander helfen, helfend gemeinsam auf den Weg gehen, in Beratung und in Seelsorge. Übrigens ganz zum Schluss, der Schluss des Psalms heißt, der 23. Vers, der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Und hier leuchtet für mich das Evangelium von Jesus wieder durch, dem Shalom Gottes, den er grundsätzlich herstellt. Und er ist für die, jetzt die Voraussetzung für all unser Bemühen um diesen Shalom, der Frieden ist. Danke euch für euer Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Ich sehe niemanden am Schnarchen, dafür danke ich euch auch. Schön, dass ihr zugehört habt.